DW Menschen und Märkte.
Der deutsche Steinkohlebergbau und seine mittelfristige Zukunft. Der südafrikanische Bergbau und seine nahe Zukunft. Los Angeles, das Mekka für den Computerspielefreund. Und in Brasilien beginnt die Weltmeisterschaft. Und natürlich hat das auch wirtschaftliche Aspekte. Wir sagen Ihnen welche. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Es bestimmt das Selbstbild der Menschen im Ruhrgebiet. Bei uns ist es zwar nicht schön, aber ohne uns hätte es zum Beispiel auch das deutsche Wirtschaftswunder nicht gegeben. Die Kumpel zwischen Duisburg und Dortmund haben das Land über Generationen hinweg mit dem Brennstoff für die Wirtschaft versorgt, mit der Steinkohle. Damit ist es schon seit langem vorbei und 2018 soll wirklich Schicht im Schacht sein. Dann geht überhaupt nichts mehr unter Tage. Heute wurden auf einem international besetzten Zukunftsforum Lösungen für die Zeit nach der letzten Zechenstilllegung vorgestellt. Das geschah passenderweise in der Zeche Zollverein in Essen, ein Museum schon jetzt und Teil des Weltkulturerbes der Vereinten Nationen. Für sie war Ludger Fortmann dort.
Das RAG Zukunftsforum auf der Zeche Zollverein startete eine halbe Stunde später als geplant, weil viele der 200 Teilnehmer heute Morgen wegen des schweren Unwetters über Nordrhein-Westfalen im Stau steckten. Vizekanzler Sigmar Gabriel und der NRW-Bau- und Stadtentwicklungsminister Michael Groschek mussten darum kurzfristig absagen. Der Bottropper Bürgermeister Bernd Tischler schaffte die letzten 3 Kilometer nur zu Fuß. RAG-Stiftungschef Werner Müller eröffnete das RAG-Zukunftsforum somit etwas verspätet. Dabei versicherte er, dass seine Stiftung die Bergbauregionen an Ruhr und Saar nicht im Stich lassen werde. Er thematisierte den sozialverträglichen Abbau der Arbeitsplätze. Auch der RAG-Vorstandsvorsitzende Bernd Tönjes erklärte die Verantwortung für die Bergbaumitarbeiter und die Flächen des Unternehmens zur Zukunftsaufgabe.
Im Gegensatz zu manchen global operierenden Unternehmen mit Headquarters in Helsinki, Detroit oder Madrid verpflichtet uns unsere Herkunft zur Verantwortung für die Menschen in unseren Betrieben und auch für die Region.
Und das gelte über das Jahr der Zechenschließungen hinaus. So soll die RAG-Stiftung ab 2019 aus eigener Kraft die Ewigkeitskosten übernehmen. Damit sind die jährlichen Ausgaben in Höhe von rund 220 Millionen Euro gemeint. Mit ihnen wird der kostspielige Betrieb der Grubenpumpen unter Tage finanziert. Denn das Ruhrgebiet würde im Wasser versinken, wenn die Pumpen abgeschaltet würden. Der ehemalige Bundesumweltminister Klaus Töpfer sprach daher die Nachhaltigkeit des Bergbaus an.
Hier ist in Deutschland ein verantwortlicher Bergbau betrieben worden, aber auch hier gibt es eben Ewigkeitslasten, gibt Lasten, die auch kommende Generationen tragen müssen. Wir sollten alles dran setzen, dies verlässlich zu tun und für die zukünftigen anderen Bereichen wiederum Ewigkeitslasten entstehen zu lassen.
Der RAG-Vorsitzende Tönjes nutze das Zukunftsforum auch, für sein Unternehmen und dessen Technologie zu werben. So würden inzwischen keine Bergbauingenieure mehr ausgebildet, sondern Ingenieure, deren Wissen im Nachbergbau unverzichtbar sei. Auch die Frage nach der künftigen Nutzung von Bergbauflächen wurde thematisiert. Paradebeispiel die Akademie Mont-Cenis in Herne. Das moderne Glasgebäude auf einer ehemaligen Bergbaufläche ist heute ein Bildungszentrum. Auf dem Dach in der Größe mehrerer Fußballplätze wird im großen Stil mit Solarmodulen Energie produziert. Auch andere Ideen wie Pumpspeicherkraftwerke könnten die Kohleförderung ersetzen. Die Idee, Wasser, das in die 1000 Meter tiefen Bergbauschächte stürzt, treibt leistungsstarke Turbinen an und erzeugt somit Strom. Und was wird aus den frei werdenden Bergbauflächen? Sie könnten neue Standorte für Gewerbe und Industrie werden oder kreative Quartiere für Künstler oder Medienbetriebe.
Aus Essen berichtete Ludger Fortmann. In Südafrika ist der Bergbau kein Relikt der Vergangenheit. Dort ist er im Gegenteil höchst aktuell und für die heimische Wirtschaft und ihren Export unverzichtbar. Seit fast einem halben Jahr werden jetzt die südafrikanischen Platinbergwerke bestreikt. Und Streiks können dort ziemlich lebensgefährlich sein, da wird auch schon mal scharf geschossen. Nun sind wieder Vermittlungsversuche zwischen Kumpel- und Bergwerksbetreibern gescheitert. Die Regierung will sich aus dem Streit heraushalten. Meine Kollegin Dagmar Wittek hat beobachtet, wie die Politiker versuchen, den schwarzen Peter anderen Beteiligten zuzuschieben.
2 Wochen Sondereinsatz sollten 5 Monate Streik von 70.000 Bergarbeitern beenden. So hatte sich das der neu gewählte südafrikanische Bergbauminister Nwako Ramatlodi wohl gedacht. Er erklärte heute, die 14-tägigen Vermittlungsbemühungen seiner dafür speziell ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe für erfolgreich beendet. Am Wochenende hatte er noch ein Ultimatum gestellt, um einen Fortschritt zu erzeugen. Er drohte, wenn Arbeitgeber und Minenarbeiter sich bis Montag nicht einigten, dann werde die Regierung ihre Vermittlungsversuche einstellen. Nun ist genau das geschehen. Die seit 21 Wochen streitenden Parteien sind sich kaum einen Schritt näher gekommen, aber Minister Ramatlodi will keinerlei Versagen eingestehen. Die Verhandlungspartner haben versagt, nicht ich. Ich war ja weder Verhandlungsführer noch Vermittler. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Verhandlungen, soweit es nur ging, vorangetrieben habe. Beide Seiten haben versprochen, dass sie weiter verhandeln werden, um zu einer Einigung zu kommen. Eigentlich sind Arbeitgeber und Streikende gar nicht mehr so weit auseinander. Die Bergarbeiter fordern unter anderem eine Verdopplung ihres bisherigen Monatslohns auf rund 900 Euro. Dies haben die Bergbauunternehmen inzwischen auch bewilligt. Größter Knackpunkt derzeit aber offenbar, bis wann diese Verdopplung erreicht werden soll. Die Unternehmen bieten eine graduelle Steigerung bis 2017 an. Die Streikenden wollen sofortige Wirkung. Unterdessen versuchte der Generalsekretär der Regierungspartei ANC, alle Verantwortung der Regierung abzuweisen und wetterte, dass der seit 5 Monaten andauernde Arbeitskampf politisch motiviert sei. Dahinter steckten ausländische weiße Kräfte, die die militante Gewerkschaft AMCU und die IFF, das neue Enfant Terrible in Südafrikas Parteienlandschaft, unterstützten, um die Wirtschaft zu destabilisieren. Südafrika ist der weltweit größte Platinproduzent. Durch den seit 21 Wochen anhaltenden Streik sind 45% der weltweiten Platinzulieferung weggebrochen. Die betroffenen Unternehmen Lonmin, Anglo Platinum und Impala Platinum verzeichnen nach eigenen Angaben Verluste von rund 1,5 Milliarden Euro. Und nach den Platinkumpeln droht der Streik sich nun auch auf andere Branchen wie den Goldbergbau auszudehnen.
Dagmar Wittek aus Johannesburg. Los Angeles, die Stadt der Filmträume und der Sehnsuchtsort angehender Schauspieler, hat zurzeit auch anderes zu bieten, nämlich die Computerspielmesse E3. Im Gegensatz zur Kölner Computerspielmesse Gamescom ist das kalifornische Gegenstück eine reine Fachmesse und nur für Leute vom Fach gedacht. Das ist in diesem Fall auch mein Kollege Wolfgang Stuflesser, der uns daher sagen kann, was der Computerspielfreund in der Zukunft erwarten kann.
Eigentlich ist die Schlacht geschlagen. Der Gewinner im Kampf der Spielekonsolen steht fest. Sony hat seine PlayStation 4 seit der Markteinführung im November 7 Millionen Mal verkauft. Microsoft kommt mit seiner Xbox One im gleichen Zeitraum auf immerhin 5 Millionen verkaufte Exemplare. Abgeschlagen dagegen Nintendo. Die Wii U ging im ganzen vorigen Jahr nur knapp 3 Millionen Mal über den Ladentisch. Doch mit der Rolle des Zweiten gibt sich Microsoft nicht zufrieden. Xbox-Chef Phil Spencer setzt nun auf exklusive Spiele, um die Fans auf seine Plattform zu ziehen.
We're dedicating our entire briefing to games.
Man werde die gesamte Präsentation den Spieletiteln widmen, sagte Spencer und hielt Wort. Es folgten 90 Minuten Spiel an Spiel, darunter alte Bekannte. Klar, es wird wieder viel geballert, etwa bei der 5. Halo-Folge oder der neuen Ausgabe von Call of Duty. Contact! Light 'em up! Bei Rise of Tomb Raider geht's um die Vorgeschichte der wohl berühmtesten Grabräuberin der Welt, Lara Croft.
You know what happens to them, Miss Croft?
We become who we're meant to be.
Und die nächste Auflage des Autorennens Forza soll die grafischen Möglichkeiten der Xbox voll ausnutzen. Mit fotorealistischen Details, authentischen Lichtstimmungen vom Morgen bis zum Abend und dynamischem Wetter, wenn zum Beispiel Regen die Piste glitschig werden lässt. Das Spiel erscheint Ende September und um die Wartezeit zu verkürzen, gibt's schon jetzt die Rennstrecke schlechthin zum Runterladen.
May I present the most iconic sports car track in the world, the Nürburgring.
Man habe den Nürburgring millimetergenau vermessen, erklärt Forza-Designer Ralph Fulton, und den Parcours für diese Spielegeneration von Grund auf neu gebaut.
It's been 100% captured at millimeter accuracy and crafted from the ground up for this generation.
Szenenwechsel. Assassin's Creed Unity spielt am Vorabend der Französischen Revolution. Der Spieler metzelt zu Flötenklängen dekadente Adelige ab.
Ah!
Höhepunkt im Trailer eine Enthauptung aus der Sicht des Opfers. Das bereitet dem Spiel allerdings naturgemäß ein jähes Ende. Schräger Humor und ein strapazierfähiger Magen sind ein Muss für viele Spiele der neuen Generation. Voraussetzungen, die offenbar die meisten Spieler mitbringen. Sonst wäre die Spielebranche nicht der am schnellsten wachsende Zweig der Unterhaltungsindustrie. Da ist ein Titel wie Little Big Planet 3 für die PlayStation eine willkommene Abwechslung. Mit einer Häkelpuppe als Hauptfigur, die in einer knallbunten Welt knifflige Puzzles lösen muss. Doch auch Sony befriedigt natürlich die Lust am Ballern. Bei Destiny müssen die Spieler eine menschliche Siedlung auf dem Mars gegen Außerirdische verteidigen. Andrew House, der Chef von Sony Computer Entertainment, kündigte großmundig an, wie so viele der besten Spieletitel der Welt, könne man Destiny zuerst auf der PlayStation spielen.
Like so many of the world's biggest and best games, you'll be able to play Destiny first on PlayStation.
Diese Strategie fahren beide Firmen, Sony wie Microsoft. Mit Exklusivverträgen und sicher auch viel Geld binden sie bestimmte Spieleschmieden an sich und können so deren Titel oder zusätzliche Level exklusiv für ihre Plattform anbieten, zumindest für eine Weile. Technisch hoch ausgereift sind beide Konsolen, damit ist es eine Frage der persönlichen Lieblingstitel, wofür sich die Kunden entscheiden.
Wolfgang Stuflesser berichtete aus Kalifornien. Übermorgen geht's also los. In Sao Paulo eröffnet Gastgeber Brasilien mit seinem Match gegen Kroatien die Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Die Spiele der 32 Teilnehmerländer werden tatsächlich Milliarden Menschen weltweit in ihren Bann ziehen. Bei diesen Dimensionen, hat sich unser Südamerika-Korrespondent Julio Segador gedacht, muss das Turnier doch auch ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor sein. Diesem Gedanken ist er dann konkret nachgegangen.
Im WM-Spielort Cuiabá ist von WM-Stimmung nicht viel zu spüren. Die Stadt gleicht einer Großbaustelle. Viele Projekte, die versprochen wurden, werden verspätet oder gar nicht gebaut. Zu den vier Vorrundenspielen, die in der WM-Arena Pantanal vorgesehen sind, kommt keines der Top-Teams. Und die Euphorie, die es anfangs gab, dass die WM für Stadt und Region ein Geschäft werde, die ist ebenfalls längst verflogen. Mauricio Guimarães, der Chef des lokalen WM-Organisationskomitees, nennt die Zahlen. Die öffentliche Verwaltung hat umgerechnet rund 1,3 Milliarden US-Dollar investiert, der private Sektor weitere 2,7 Milliarden Dollar, etwa für den Bau von Hotels und so weiter. Wir erwarten während der WM rund 70.000 Touristen und hoffen, dass die Einnahmen der lokalen Wirtschaft noch bei etwa umgerechnet 500 Millionen US-Dollar liegen. In Cuiabá wird die WM zum Minusgeschäft, obwohl die Stadt und die Region ein großes Tourismuspotenzial haben. Quasi vor der Haustüre liegen die Wasserfälle der Chapada dos Guimarães, eines spektakulären Hochplateaus. Auch das Pantanal, eine Sumpflandschaft mit faszinierender Flora und Fauna, ist leicht erreichbar. Doch die optimistischen Prognosen werden aller Voraussicht nach nicht eintreten, meint Tania Kram da Costa, die deutsche Honorarkonsulin in Cuiabá.
Viele Leute haben sich zu viel gehofft von dem Ganzen. Also ich denke nicht, dass es diesen Pakt geben wird. Und natürlich wurden mehr Hotels aufgebaut, die werden auch gebraucht, weil wir auch sonstige Events haben. Aber es wird nicht so sein, wie man erwartet hat, dass da so viel vom Tourismus kommt, dass sich das Ganze gelohnt hat.
Dass man mehr erwartet habe, räumt auch Hotelmanagerin Emmanuel Thomas ein. Für die Spieltage haben sich unsere Erwartungen erfüllt, aber für die Tage dazwischen hatten wir uns ehrlich gesagt mehr erwartet. Wir dachten, dass die Besucher in ihren freien Tagen hier in der Region Mato Grosso Tourismus machen, sich etwa die Wasserfälle in Chapada dos Guimarães anschauen oder das Sumpfgebiet Pantanal. Cuiabá bildet keine Ausnahme. Umgerechnet rund 11 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern hat Brasilien in die Fußball-Weltmeisterschaft investiert. Dass das Sportevent WM diese Summe wieder hereinspielt, glaubt keiner mehr. Die Sprachregelung ist inzwischen eine andere. Die WM sei ein Katalysator, um das Land dauerhaft zu modernisieren, heißt es nun aus dem Wirtschaftsministerium. Ein aktueller Bericht der Ratingagentur Moody's kommt zu dem Ergebnis, dass die Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum des Landes unerheblich seien. Vielleicht profitiere der Tourismus davon. Doch das dürfte keine Überraschung sein. Im vergangenen Jahr besuchten nur etwa 6 Millionen ausländische Touristen das riesige südamerikanische Land. Zum Vergleich, alleine der Eiffelturm in Paris hatte in dieser Zeit 8 Millionen Besucher.
Mit dieser Reportage von Julio Segador endet unser erster Podcast nach dem Pfingstfest. Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.